Hallo von meiner Seite auch. Ich bin aufgeregt. Ich finde immer, hier zu stehen, dass, ich fühle mich irgendwie so gar nicht würdig oder so gar nicht ausgerüstet dafür. Auf der anderen Seite habe ich letztens dem Tim gemeint, oh, Offenbarung, ja, das kann ich mir vorstellen, weil mich dieses Buch echt fasziniert und weil da so viel drinsteckt. Für uns als Gemeinde, für uns als einzelne Christen und auch für das, was mit der Welt geschehen wird. Von daher ein sehr spannendes Thema. Auch wenn ich manches jetzt wiederhole, die Claudia hatte schon mal so einen kleinen Einstieg gemacht mit den Festen in Israel und dem Bezug auf das Judentum. Der Tim hat schon über die Sendschreiben gepredigt, zwei Abende. Und ich möchte trotzdem nochmal da anknüpfen, damit wir so das Bild bekommen, wo wir uns jetzt befinden. Also ich predige heute über die Offenbarung, das vierte und fünfte Kapitel. Die Offenbarung an und für sich ist apokalyptische Literatur. Und als solche ist sie üblicherweise geschrieben in Zeiten der Verfolgung und Unterdrückung. Also wir müssen das so vorstellen. Johannes war damals nicht irgendwie einfach so auf der Insel Patmos zum Urlaub, sondern er war dahin verbannt worden. Es waren schon die anderen Jünger zum Teil hingerichtet worden. Es gab Verfolgung. Die Kirche hatte es nicht einfach in den ersten Jahrzehnten, sage ich mal. Und jetzt kommt diese Offenbarung zu Johannes. Johannes bekommt von Gott ganz vieles gezeigt, und zwar um diejenigen zu ermutigen, die um ihres Glaubens willen verfolgt wurden und leiden mussten. Das Grundthema in der Offenbarung ist also nicht, oh, schreckliches Gericht, sondern Ermutigung. Eigentlich ist diese ganze Offenbarung geschrieben worden, um uns Christen zu ermutigen, dass Gott einen Plan hat, dass Gott schon weiß, was geschehen wird und dass wir als Christen keine Angst haben müssen. Also merkt euch das, Ermutigung. In den Sendschreiben haben wir aber gesehen, da ist beides drin. Da ist einmal die Verheißung an die Gemeinden und dann ist gleichzeitig aber auch oft eine Warnung ausgesprochen worden. Nicht an alle Gemeinden, aber an die meisten Gemeinden. Und ich muss gestehen, ich finde mich da oft eher so in der Warnung wieder. Ja? Ich denke immer, oh, Gott will mir sagen, du liebst nicht genug. Gott will mir sagen, du tust dies nicht genug. Gott sagt mir, ich will das. Ja? Also ich sehe oft die Warnung oder das, was noch nicht reicht, da wo ich noch nicht perfekt bin, auch in den 7-Cent-Schreiben. Und das waren damals aktuelle Gemeinden. Und der Tim hat ja auch aufgezeigt, dass die aber auch so ein Symbol oder ein Beispiel waren für die Gemeinden, die in den Jahrhunderten nach und nach entstanden sind. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber einfach so als Bild, dass das, was in der Offenbarung steht, nicht nur eine Ebene hat, sondern meistens noch eine und noch eine Ebene, dass viele Dinge ineinander greifen, dass es oft um aktuelle Dinge geht, die in der Zeit von Johannes geschehen sind, aber dass es auch einen Blick auf die kommenden Jahre hat und auf die Ewigkeit Gottes. Also das ist alles verwoben in der Offenbarung und darum ist es auch oft so kompliziert oder, wie du sagst, so schwer zu verstehen. Genau. Wenn ich jetzt die 7-Cent-Schreiben anschaue, da bleibe ich oft einfach so bei mir. Ich bleibe bei dem, was mich betrifft. Und wir kennen das als Gemeinde, also jeder Einzelne von uns kennt das. Jeder hat seine Durststrecken, jeder hat seine Probleme. Manche haben liebe Menschen verloren, wir haben den Klaus verloren. Ja? Also es ist nicht alles nur schön. Und dann sehen wir die Weltgeschichte, ja? Der Krieg in der Ukraine, der nicht aufhört. Ein Krieg in Israel, der uns kalt erwischt hat. So viel Leid im Jemen, im Sudan. Manchmal verzweifle ich an der Welt. Und in diese Situation hinein kommt jetzt die Offenbarung und will uns als Christen Mut machen. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was von dem Mut transportieren kann. In den Kapiteln, die jetzt dann kommen, gibt es einen Perspektivwechsel. Von den Gemeinden, also den sieben Sendschreiben, den Gemeinden, die damals existieren, hinein in den Thronsaal Gottes. Von der Erde zum Himmel. Von den Gemeinden zu Jesus und von mir selbst zu Gott. Diese Perspektive ändert sich in Offenbarung 4. Und das zentrale Thema eigentlich der Offenbarung da ist, wie die Person Jesus Christus die Zukunft offenbart. Es steht da, Gott offenbart die Dinge, die verborgen sind oder die in Zukunft geschehen müssen. Und das ist ein Thema, das sich immer wieder findet. Schon im Alten Testament, im Neuen Testament immer wieder. In Daniel 2 steht zum Beispiel in Vers 22, er enthüllt, was tief verborgen ist, und er sieht, was im Dunkeln ist. Doch ihn selbst umstrahlt reinstes Licht. In 1. Korinther 2, Vers 9 und 10, da steht, es heißt ja in der Heiligen Schrift, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Und so kommen wir, in Epheser 1, Vers 9 und 10, stimmt, das wollte ich auch noch lesen, steht eben auch nochmal, er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Christus als dem Haupt. Dass Gott Dinge offenbart, uns Christen offenbart, die verborgen waren, die andere auch gar nicht verstehen können, das ist ein durchgängiges Thema durch die ganze Bibel hindurch, Altes und Neues Testament. Ups, jetzt muss ich mich mal wegstellen. Genau. Das Kapitel 4 und 5 gehören zu einem zweiten Teil in der Offenbarung. Also die Offenbarung ist in vier so Hauptteile untergliedert, die immer eingeleitet werden durch diesen Satz im Geist. Und hier im Kapitel 4 ist das Thema Christus in der Kirche, der Erlöser, und der Ort ist der Himmel. Dieser Abschnitt, Kapitel 4 und 5, gibt uns eine Antwort auf die drängendsten Fragen der Christen. Who is in charge, habe ich mal. Irgendwie fällt es mir in Englisch oft leichter. Also wer hat das Sagen, was auf der Erde geschieht? Wer ist derjenige, der alles in seiner Hand hält? Genau. Und ich würde euch jetzt einfach mal einladen, diesen Schritt mit mir zu gehen in den Thronsaal Gottes. Wir lesen dazu in der Offenbarung die Verse 2 bis 9 im 4. Kapitel. In meiner Bibel steht es ein bisschen anders. Das ist ganz spannend. Ihr könnt ja mal parallel zuhören und mitlesen. Und ich finde, ich habe die gute Nachricht für dich. Und ich fand es einfach mal nochmal einfacher verständlich. Und es hat auch eine Überschrift über diesen 4. Kapitel. Und zwar Vorspiel im Himmel. Der Schöpfer der Welt steht bereit, seine Herrschaft in der Welt endgültig durchzusetzen. Ich lese jetzt mal, so wie es bei mir steht. Sofort nahm der Geist von mir Besitz und ich sah, im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß einer. Er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne und darauf saßen 24 Älteste. Sie trugen weiße Kleider und goldene Kronen. Vor dem Thron gingen Blitze aus und dröhnende Donnerschläge. Vor dem Thron brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Im Vordergrund war etwas wie ein gläsernes Meer, so klar wie Kristall. In der Mitte, in einem inneren Kreis um den Thron, waren 4 mächtige Gestalten, die nach allen Seiten voller Augen waren. Die erste sah aus wie ein Löwe, die zweite wie ein Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, die innen und außen mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht riefen sie unaufhörlich: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist und der kommt. Frage, wer sitzt auf dem Thron?
Wer sitzt auf dem Thron?
Gott, Jesus.
Okay, Gott, Jesus. Ich komme da später nochmal drauf zurück, weil das ist total spannend. Es wird hier sehr ausweichend beschrieben. Ja? Und das hat eine Tradition. Im Judentum war es einfach überhaupt gar nicht erlaubt, sich ein Bildnis von Gott zu machen. Die Juden sollten sich kein Bild machen. Und auch im Alten Testament ist Gott oft ganz genauso beschrieben. So Licht und Blitze und Donner und wie Edelstein oder strahlende Sonne oder Feuer. Ganz oft werden so Umschreibungen benutzt, aber nie wird Gott so ganz genau beschrieben. Und das hat einfach seinen Grund darin, dass die Juden sich kein Bild machen sollten. Es steht schon in Exodus 20, Vers 4, macht euch kein Bildnis. Deswegen ist es erstmal so für uns sehr bildhaft beschrieben, wer dort auf dem Thron sitzt. Und Johannes greift in dieser Beschreibung auf ganz viele alttestamentliche Bilder zurück. Also, da ist ein Thron in der Mitte. Um den Thron herum sind 4 Gestalten. Und darum ist nochmal ein äußerer Kreis mit 24 Ältesten. Diese Ältesten tragen weiße Kleider. Das kommt übrigens in der Offenbarung öfter vor. Das haben wir auch schon in den Sendschreiben gehabt. Die tragen weiße Kleider. Da wird es auch gesagt, die sich nicht beschmutzt haben, die reingewaschen sind durch das Blut des Lammes. Also diese 24 Ältesten mit den weißen Kleidern. Weiße Kleider heißt im Alten Testament und auch im Neuen immer, oder ist ein Synonym oder ist ein Bild für Priester. Also diese 24 Älteste sind so etwas wie Priester. Und sie tragen goldene Kronen. Ein Bild für das Königtum, also Priester und Könige. Oft wird es im Neuen Testament, werden die Kronen oft auch übersetzt als Siegeskranz. Zum Beispiel in Timotheus, in Jakobus oder in Petrus. Und dort ist es die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens und die Krone der Herrlichkeit. Und all das weist darauf hin, das sind Priester und Könige vor Gott. Es gibt verschiedene Thesen, wer jetzt diese Ältesten sein können. Zum Beispiel verherrlichte Gläubige, die das ganze Volk Gottes repräsentieren, Juden und Christen. Dann gibt es die Theorie, das sind verherrlichte Gläubige, die nur die neutestamentliche Kirche repräsentieren. Möglich wäre auch, dass es Engel sind, die die 4 priesterlichen Orden aus dem Alten Testament repräsentieren. Oder Engel, die die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel symbolisieren. Man ist sich nicht einig. Und ich glaube, es ist für uns auch gar nicht so wichtig, ganz genau zu wissen, wer diese Ältesten sind. Zwischen den Ältesten und den 4 Gestalten sind die 7 Geister Gottes. Entweder wird es da beschrieben als der siebenfältige Geist Gottes, also die Zahl der Vollkommenheit, die 7, der vollkommene Geist Gottes, Oder auch eine Interpretation, die sieben Erzengel. Das ist in den apokryptischen Büchern oft so dargestellt. Lassen wir es mal dabei. Wir haben die Ältesten, dann die sieben Geister und dann im inneren Zirkel diese vier Gestalten. Und dazu möchte ich eine Stelle aus Hesekiel vorlesen. Die ist jetzt nicht in den Folien, sorry. Und zwar aus Hesekiel 1, die Verse 4 bis 10. Ich sah, wie der Sturm eine mächtige Wolke von Norden herantrieb. Sie war von einem hellen Schein umgeben und Blitze zuckten aus ihr. Merkt ihr die Analogie zur Offenbarung 4? Die Wolke brach auf und aus ihrem Inneren leuchtete ein helles Licht wie der Glanz von gleißendem Gold. In dem Licht sah ich vier Gestalten, die wie Menschen aussahen, doch hatte jede von ihnen vier Flügel. Sie hatten Menschenbeine mit Hufen wie Stiere und ihr ganzer Körper funkelte wie blankes Metall. Unter den Flügeln sah ich vier Menschenarme, je einen Arm um einen Flügel. Mit zwei von ihren Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Die beiden anderen hatten sie ausgespannt und mit den Enden der ausgespannten Flügel berührten sie sich gegenseitig. Jede der geflügelten Gestalten hatte vier Gesichter. Vorne das Gesicht eines Menschen, rechts das Gesicht eines Löwen, links das Gesicht eines Stiers und hinten das Gesicht eines Adlers. Sie konnten sich in alle vier Richtungen bewegen, ohne sich umzuwenden. Sie gingen, wohin der Geist Gottes sie trieb. Ich habe diese Stelle vorgelesen, weil es einfach zeigt, dass Johannes die gleichen Bilder benutzt wie Hesekiel im Alten Testament. Es sind die gleichen vier Gestalten. Das ist ein ewiger Thronsaal. Das ist nichts Neues. Das ist nicht etwas, was jetzt plötzlich da ist, sondern Gott sitzt auf diesem Thron seit ewigen Zeiten. Und manchmal bekommen Propheten wie Hesekiel oder jetzt wie Johannes einfach so eine Tür geöffnet und können einen Blick auf diesen Thronsaal werfen. Auf den Thron, auf dem der dort sitzt, auf das, was vor dem Thron geschieht. Diese vier Gestalten oder die Gesichter der vier Gestalten können verschiedene Dinge widerspiegeln. Zum Beispiel das Gesicht wie ein Mensch soll die Menschlichkeit Jesu zeigen. Der Löwe zeigt Jesus als König. Der Ochse oder das Stier zeigt, dass Jesus als Diener. Und der Adler zeigt die Göttlichkeit Jesu. Aber wichtig an dem allen ist, was nicht wer sie sind, wer diese Gestalten wirklich sind, wen sie darstellen, nicht ob das Engel sind oder irgendwelche gesalbten Christen oder ob es die Apostel sind, die zu der Zeit noch gar nicht alle gestorben waren, sondern wichtig ist, was sie taten. Und das ist eben das, was da steht in Offenbarung 4, Vers 8 und 4, Vers 11. Sie beten Gott an. Alle beten Gott gemeinsam an. Kurzer Einschub von mir. Ich liebe den Worship hier. Ich liebe es, mit euch gemeinsam Gott anzubeten. Ich merke, da kommt meine Seele an bei Gott. Und ich kann in Liedern so viel besser ausdrücken, was Gott für mich bedeutet, als ich das in Worten oft kann. Und trotzdem hatte ich immer so die Vorstellung, oh meine Güte, im Himmel ein ewiger Lobpreisgottesdienst. Und ich habe mir das ziemlich gruselig vorgestellt, weil spätestens nach 2 Stunden bin ich erledigt, ja? Dann bin ich emotional durch, kann nicht mehr und will auch gar nicht mehr und dachte so, oh nee, wenn das im Himmel so ist, ja, dass ich den ganzen Tag, die ganze Nacht, das steht da, Tag und Nacht, Gott anbete. Boah, anstrengend. Ganz ehrlich, das fand ich gar nicht so attraktiv, muss ich gestehen. Also vielleicht bin ich da auch ganz unöstlich, aber für mich ist das so eher ein Erschrecken gewesen. Und ich dachte so, nee, oh, wenn das der Himmel ist, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so toll ist. Klar, es ist schön und vielleicht bin ich dann so verändert, dass ich dann nur noch Gott anbeten will. Aber eigentlich hat Gott mich ja so geschaffen, wie ich bin und auch nicht ganz ohne Grund. Und Ich liebe noch ganz andere Dinge. Ich liebe es zum Beispiel, in der Natur zu sein. Ja? Ich liebe es, aktiv zu sein. Ich liebe Essen. Und mir hat ein Buch oder auch mehrere Predigten, aber auch ein Buch von John Eldridge hat mir da geholfen, All Things New, ich weiß den deutschen Titel leider nicht, wo er beschreibt, wie Gott die Welt und uns völlig wiederherstellen wird. Das Ziel ist nicht ein ewiger Lobpreisgottesdienst, sondern wir werden, und das steht auch in der Offenbarung, wir werden Hochzeitsmahl halten mit dem Lamm, ja? Mit Jesus. Also wir werden mit ihm essen und trinken und Wein trinken, das hat er im Abendmahl versprochen. Ja, genau. Es ist nicht so, dass wir nur da sitzen werden und, oder stehen werden oder vor ihm liegen oder knien und ihn anbeten. Nein, wir werden mit ihm essen, wir werden mit ihm feiern, wir werden mit ihm herrschen. Auch das hat er verheißen. Wir werden mit Jesus herrschen. Und mich hat es wieder so ein bisschen, oder mir hat es viel mehr Vorfreude auf den Himmel gemacht, dass ich weiß, da ist noch viel mehr. Ich werde Gott anbeten mit allen Ältesten und allen Christen, die jemals gelebt haben und jemals leben werden. Und ich werde Jesus sehen und ich werde mich total freuen darüber. Aber wir werden auch ein Ziel haben und auch eine Aufgabe haben, die nicht nur rein Lobpreislieder singen ist. Unser ganzes Leben wird Gott verherrlichen, wenn wir erstmal bei ihm sind. Okay. Das war so mein Exkurs zu meinem eigenen. Genau, zurück zum Thron. Also, wir haben festgestellt, dass Johannes den Thronsaal beschreibt und den, der auf dem Thron sitzt. Aber was bedeutet denn der Thron? Was bedeutet ein Thron? Der Thron bedeutet, dass Gott souverän ist. Souveränität ist ein klares Kennzeichen des Throns. Es bedeutet seine ewige Herrschaft über die Geschichte der Menschen. Der Thron bedeutet Kraft. Und das zieht sich durch die ganze Offenbarung durch. Und deswegen ist Gott würdig, angebetet zu werden, weil er der souveräne Herrscher ist, weil er die Geschicke der Menschen in seiner Hand hält. Und auch wenn wir in unserem Leben oder auf dieser Welt gerade so viel Dunkelheit sehen, er hat einen Plan. Und er hat schon alles in die Wege geleitet, um diese Welt, um uns zu retten. Er hat Jesus geschickt. Er hat aber auch darüber hinaus den Plan, dass alle Menschen gerettet werden. Sagt die Bibel auch uns, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und dieses Ziel, diesen Plan verfolgt Gott weiterhin. Und er zieht sich auch durch die ganze Offenbarung durch. Er allein ist würdig, angebetet zu werden. Und wir als Gläubige müssen keine Angst haben vor irgendwelchen menschlichen Herrschern oder irgendwelchen Systemen, die uns einzwängen, sondern Gott sitzt auf dem Thron und er hat das letzte Wort. Auch das ist wieder letztendlich die Ermutigung, die uns die Offenbarung geben will. Er sitzt auf dem Thron und er hat das letzte Wort. Genau. Lass uns mal weitergehen zu Kapitel 5. Dort lesen wir in den Versen 1 bis 3. Wer glaubt? Upsa. Nein, ich bin falsch. Verrutscht, sorry. Mir ist der Zettel rausgefallen. Jetzt muss ich mal schnell zurückblättern. Genau. Also, in meiner Bibel steht wieder so eine Überüberschrift: Vorspiel im Himmel Nummer 2. Die Buchrolle mit den 7 Siegeln und die Ermächtigung des Lammes, die Siegel zu lösen. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle oder Schriftrolle. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Also damals gab es noch keinen Buchdruck, da sah die Bibel nicht so aus. Ihr kennt das, das sind Pergamente, gerollt. Und das, dieses Pergament, das dann so gerollt war, war mit 7 Siegeln verschlossen. Und es gab niemanden, der das öffnen konnte. So eine verschlossene Schriftrolle mit so vielen Siegeln ist auf alle Fälle ein wichtiges Dokument. Sonst wäre es nicht so versiegelt, sonst hätte man es gleich aufrollen können. Aber es war ein wichtiges Dokument. Und wahrscheinlich, oder der Interpretation nach, könnte man sagen, es ist ein letzter Wille oder ein Testament. Was sind jetzt die Kennzeichnungen von einem Testament? Also ein Testament wirft Licht drauf, wie sich der Schreiber des Testaments nach seinem Tod wünscht, wie sein Besitz oder Erbe weitergegeben wird. Und jedes Testament enthält noch zusätzlich eine Liste von den Erben und eine Beschreibung des Besitzes oder Eigentums. Und genau diese Informationen, die ein Testament immer hat, auch heutzutage noch, ja, die Erben und das Erbe, wie es aussieht, was es alles umfasst, genau diese Informationen werden in der Offenbarung offengelegt. In Offenbarung 3, Vers 5 und in Offenbarung 20, ein großer Sprung nach hinten, Vers 12, ist ganz klar, dass die Erben diejenigen sind, die im Buch des Lebens aufgeführt sind. Und deswegen fand ich jetzt heute die Tageslosung, die vorhin vorgelesen wurde, in Nahum, so passend, weil da stand, er kennt die, die ihm vertrauen. Jesus kennt jeden Einzelnen von uns, die wir ihm vertrauen. Und unsere Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Und deswegen sind wir Erben. Also wir müssen uns das mal vorstellen, wir sind Erben Gottes. Wir erben das, was er uns geben will. Und was ist das Erbe? In Offenbarung 21, Vers 1 bis 22, Vers 6 wird es gut beschrieben. Das Erbe ist die neue Erde und der neue Himmel und das neue Jerusalem. Wir werden das erben. Wir werden Erben sein als Gottes Kinder von der neuen Welt, die er schafft. Das ist eigentlich das Gute an der Schriftrolle mit den 7 Siegeln. Wir sehen oft nur das, was es an Gericht bringt. Ja? Manchmal fragt man sich dann, ja, warum müssen dann diese 7 Siegel gebrochen werden? Und dann ist erstmal Krieg und Hunger und Seuchen und Erdbeben, all das wird dann beschrieben in Offenbarung 6 und folgende, was dann geschieht. Da kommt so viel Leid über die Menschen, so viel Leid über diese Erde. Und trotzdem ist eigentlich die Kernaussage von dieser Schriftrolle mit den 7 Siegeln, es ist das Testament, dass wir als Gotteskinder unser Erbe antreten werden. Und das ist das, was uns durch diese ganzen schlimmen Dinge, die geschehen. Wir haben auch heute schon Krieg, wir haben auch heute schon Hunger, wir haben auch heute schon Seuchen. Ja? Wir haben heute Erdbeben, ja? Erst vor kurzem wieder, wo so viele Menschen gestorben sind. Und all das wird geschehen, all das wird in Gang gesetzt durch das Öffnen dieser Schriftrolle, dieser 7 Siegel. Aber das Ziel, das wir haben, und unsere Hoffnung und der Plan, den Gott mit uns hat, ist, dass wir Erben werden von seinem neuen Jerusalem, von seiner neuen Erde und von dem neuen Himmel. Und deswegen ist es auch zu verstehen, warum Johannes weint. In Offenbarung 5 steht, da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen. Warum weint Johannes dann, wenn das so positiv ist? Warum weint Johannes, wenn doch so viel Plagen und so viel Seuchen und so viel Negatives geschieht, wenn diese sieben Siegel gebrochen werden. Und Johannes weint deswegen, weil er weiß und weil damals auch die Christen schon immer darauf hofften, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Johannes lebte in dieser Zeit, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wo es Verfolgung schon gab. Für ihn waren diese sieben Siegel kein schreckliches Gericht, sondern die Hoffnung auf Gottes Herrschaft und auf die Erlösung. Die Hoffnung darauf, dass Gott sein Reich errichten wird. Deswegen weint er, weil es wohl niemanden gab, der das Buch öffnen konnte. Und doch steht jetzt in Offenbarung 5, Vers 5, weine nicht, einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und wir wissen alle, um wen es sich da handelt. Das ist Jesus. Jesus, das Lamm Gottes, das geopfert wurde. Und hier ist er als der Löwe aus dem Stamm Juda beschrieben. Und im nächsten Vers steht, und ich sah ein Lamm. Löwe, Lamm, was denn jetzt? Ja? Also, er wird eingeführt als der Löwe aus dem Stamm Juda. Und dann sah ich ein Lamm, sagt Johannes. Und dieses Lamm hat auch wieder diese alttestamentliche Grundlage. Wir wissen das alle, ja? Das Lamm, das geopfert wurde, das geschlachtet wurde, das das Blut vergießen musste. Beim Passafest, also wie Israel aus Ägypten geflohen war und die Türbalken bestrichen hat mit dem Blut und der Würgeengel vorbeiging und nur die ägyptischen Kinder erschlagen hat und nicht die israelitischen Kinder. Das war auch schon ein Zeichen auf das Opferlamm. Das Opferlamm, das geopfert wurde, um Sünde abzuwenden, um Böses abzuwenden. Und Jesus ist geopfert worden, um all unsere Sünde abzuwaschen. Selbst dann, wenn wir uns manchmal gar nicht so fühlen, ich fühle mich oft so, meine Güte, was habe ich da wieder gemacht? Oh nee, da habe ich schon wieder irgendwelche Dinge gesagt, die ich nicht sagen sollte. Aber in Jesu Augen oder in Gottes Augen bin ich durch Jesu Blut reingewaschen. Da ist das alles nicht mehr da. Es ist einfach weg. Es ist vergeben. Es hat Jesus so viel gekostet, das ist unglaublich. Er hat sein Leben hingelegt dafür. Aber wir sind reingewaschen. Und genau, das ist das Bild des Lammes Gottes, das geopfert wurde zur Vergebung unserer Sünden. Jesus nimmt jetzt also die Schriftrolle aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und jetzt komme ich zu meiner ersten Frage vorhin zurück. Wer sitzt auf dem Thron?
Das muss dann der Vater sein.
Ja, das ist Gott, der Vater. Und Jesus ist das Lamm, das die Schriftrolle aus seiner Hand nimmt. Und das ist so, Manuel hat es vorhin gesagt, es ist für uns so unverständlich, dieses Gott ist eins und doch drei verschiedene Personen. Das ist, wir beten Jesus an, weil er würdig ist, weil er das Lamm ist, weil er geschlachtet wurde für unsere Sünden. Wir beten Gott an und es ist nicht viel Götterei, sondern es ist ein Gott, der sich geoffenbart hat in ganz unterschiedlichen Personen. Und das ist was mein Verstehen übersteigt, weil ich bin nun mal eine Person und bin nicht drei oder so, oder sonst wäre ich, glaube ich, schizophren. Aber das ist so dieses Thema, dass Jesus, das Lamm Gottes, neben dem Vater sitzt. Wir haben das auch im Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Ja? Also es ist im Thronsaal der Thron, auf dem Gott sitzt und Jesus ist neben ihm. Und deswegen ist er nicht weniger würdig und nicht weniger Gott, sondern genauso Gott. Das ist ja einfach übersteigt, glaube ich, manchmal unseren menschlichen Verstand. Das Lamm hat sieben Hörner, glaube ich, ja genau, sieben Hörner und sieben Augen steht da. Sieben Hörner, wieder diese sieben, diese vollkommene Zahl, die in der Offenbarung ganz häufig auftritt, bedeutet vollkommene Macht. Jesus hat selber mal gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, vom Vater gegeben. Und die sieben Augen, die beschreiben, also ist auch ganz klar ausgedrückt hier, die sieben Geister Gottes. Wir haben hier also Gott auf dem Thron, wir haben das Lamm und wir haben die sieben Geister Gottes oder den vollkommenen Geist Gottes, als sieben als vollkommene Zahl. Hier ist etwas aufgetaucht, was es vorher so noch nicht gab. Im Alten Testament hieß es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja? Es gab Gott. Die Juden haben den Namen Gottes gar nicht wirklich aussprechen wollen. Ja? Deswegen haben sie das haben sie ihn als Adonai bezeichnet. Und jetzt taucht plötzlich auf Gott als Vater, Gott als Sohn und der Heilige Geist. Und das ist das erste Mal letztendlich die Dreieinigkeit Gottes beschrieben hier. Also mir ist es noch nie so bewusst gewesen, dass das vorher gab es das nicht. Wir leben damit, seit wir klein sind, ja? Seit wir Jesus kennen. Aber hier in der Offenbarung wurde Johannes etwas gezeigt, was es so vorher noch gar nie gab. Gott als der Vater, Gott als der Sohn, das Lamm und der Heilige Geist. Und ich finde es total faszinierend, dass wir jetzt damit leben können. Genau. Als Jesus die Schriftrolle nahm, fielen vor ihm alle nieder. Er war es, der das Testament geschrieben hatte. Und er war derjenige, der gestorben ist. Weswegen hat man überhaupt, also man öffnet ja ein Testament erst, wenn jemand gestorben ist. Er ist gestorben, deswegen konnte das Testament überhaupt geöffnet werden. Und er ist wieder lebendig geworden und ist jetzt der Einzige, der das Testament, sein eigenes Testament, öffnen kann. Und wieder fallen alle vor ihm nieder. Die vier mächtigen Gestalten und die Ältesten, und sie preisen diesmal das Lamm. Dann kommen noch die Gebete aller Heiligen dazu. Das sind unsere Gebete. Stellt euch das mal vor, wir sind da präsent, mitten im Thronsaal, ja, mitten in dieser Situation, wo Älteste, das Lamm, die vier Gestalten, der Geist Gottes, Jesus, Gott der Vater, da sind und unsere Gebete sind da präsent, unsere Gebete sind dort im Thronsaal, das finde ich. Jedes Gebet von uns ist so wertvoll, das ja, fand ich sehr, sehr besonders. Genau, und dann kommen plötzlich noch dazu diese Abertausenden von, das steht hier glaube ich jetzt gar nicht, aber Tausende und Abertausende von Engeln, die einfallen in das Lob. Und sie singen alle ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du bist als Opfer geschlachtet worden. Mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Ganz klar, Jesus. Und Jesus hat uns freigekauft, aber nicht nur uns, sondern Menschen aus allen Nationen und allen Völkern. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch damit beschäftigt oder so, aber ich bekomme immer so Nachrichten von einer Missionsorganisation, die immer Namen kaum nennen mag. Und da gibt es Untersuchungen, dass inzwischen dieser Punkt fast erreicht ist, dass Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen vom Evangelium gehört haben. Dass es aus fast allen Völkergruppen inzwischen Menschen gibt, die Jesus nachfolgen. Und ich finde, ich bin jetzt kein Endzeitler. Aber das hat mich sehr beschäftigt, weil ich gedacht habe, in was für Zeiten leben wir? Wir leben jetzt schon in den Zeiten, wo Jesus eigentlich jeden Tag wiederkommen kann. Wir wissen es nicht. Ja? Vielleicht kommt er auch erst, wenn ich längst schon, keine Ahnung, steinalt gestorben bin. Ja? Ich weiß es nicht, aber diese Zeiten kommen immer näher. Und wir sehen so viel um uns herum, wo Kriege, wo Erdbeben, all das, was auch beschrieben ist, auch in Matthäus 25, glaube ich, ist das, was alles schon auftritt. Und ja, wir sind sehr nah dran. Aber ich möchte, dass wir im Blick behalten, wir sind Kinder Gottes und als solche sind wir seine Erben. Wir brauchen keine Angst haben vor dem, was kommt, keine Angst vor dem, was auf dieser Welt geschieht. Wir brauchen uns nicht von den Sorgen niederdrücken zu lassen. Wir brauchen uns nicht, oder wir brauchen nicht depressiv zu werden, wenn wir auf das gucken, wie viel Dunkelheit um uns herum herrscht. Sondern wir wissen, unser Gott sitzt auf dem Thron und er hält die Geschicke dieser Welt in seiner Hand. Jesus ist der Herr des Universums und er bestimmt den Lauf der Geschichte und auch das Ende der Welt. Er hat sich ein Ziel gesetzt, ein neues Volk, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, alle Dinge neu zu machen. Und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Zukunft. Amen.